So ein Tag wie heute. Heute ist es soweit. Heute werde ich ihn von seinem Thron herunterholen. Shaddai, den Allmächtigen, wie er sich vornehm nennen lässt. Okay, ich gebe zu, ihn zu bezwingen ist nicht ganz leicht. Offen gesagt, für jedes himmlische Wesen unmöglich. Wir sind eben nur die Gottessöhne. Das himmlische Dienstpersonal, wenn man so will. Na klar gehöre ich zum Dienstpersonal. Ich, der Anti, den sie da unten auf der Erde den Satan nennen. Den Gegner, Ankläger, Menschenfeind. Den Anti eben, sollen sie. Ich bin nur Realist. Ich sehe nur scharf, wie sie wirklich sind, die Menschen. Dass sie alle Egoisten sind. Dass sie alle in die eigene Tasche wirtschaften, wenn sie vorgeben, Gutes zu tun, Gott zu verehren und Menschen zu lieben. Und ich sage das dem Allmächtigen eben manchmal. Warum auch nicht? Er fragt mich ja genauso wie die anderen Göttersöhne. Ich muss ihm ja Rechenschaft und Antwort stehen. Rede und Antwort. Doch das wird sich bald ändern. Dann stelle ich die Fragen und er muss antworten. Wir werden die Plätze tauschen. Heute. Denn ich habe eine geniale Strategie. Ausgerechnet sein Liebling wird ihn zu Fall bringen. Sein Musterschüler, sein Vorzeigeexemplar Hiob. Aber auch als Glaubensgigant, als geistliches Idol tausender Frommer, ist und bleibt Hiob, was er ist, ein schwacher, versagender Mensch. Als Irdischer ist er den himmlischen, den Göttersöhnen nie gewachsen, immer unterlegen. Von vornherein, ist doch klar. Und genau darin besteht sie, meine Chance. In Hiobs Unterlegenheit, als Erdenwesen mit allen Begrenztheiten eines Geschöpfs. Und darin besteht sie meine Chance, dass der Allmächtige Hiob überschätzt. Als wenn Hiobs Glaube selbstlos wäre. Ich weiß, dass Hiob nicht besser ist als der Rest der Menschen. Genauso raffgierig, niederträchtig und gemein. Der kann's nur besser vertuschen, dass unter dem Schafsfell Pelz seiner Frömmigkeit ein Wolf steckt. Und so einem bringt Shaddai, der Allmächtige, ein schier unbegrenztes Vertrauen entgegen. Einem schwachen, sündigen Menschen vertraut er geradezu blind. Wie irrational, ohne jede Absicherung. Für Shaddai scheint zu gelten, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Soll mir recht sein. Die Wahrheit ist, Vertrauen ist schlecht. Ich, der Nein sage, ich bin schlau. Immer misstrauisch, immer anti. Leichtsinnigerweise ist Gott immer pro. Wie naiv, wie dumm geradezu, bei dem Menschenpotenzial. Und hier? Bei Shaddai ist töricht im Vertrauen zu Hiob, da packe ich ihn. Ich, der Satan, der Anti, der die Menschen kennt in ihrer Unfähigkeit zum Guten. Shaddais Vertrauen, das ist seine Achillesferse, seine verwundbare Stelle. Eine andere Chance, ihn zu entthronen, gibt es nicht. Die eine aber gibt es. Und die gilt es zu ergreifen, jetzt. Denn heute ist wieder Audienz beim König. Die anderen Göttersöhne haben sich bestimmt schon alle brav eingefunden, um Rechenschaft abzulegen. Diese Biedermänner, die ihrem Chef, immer noch unhinterfragt für den Allmächtigen halten. Heute wird sich herausstellen, wer der Allmächtige ist. Hiob 1, Vers 6 bis 19. Nun geschah es eines Tages, da kamen die Söhne Gottes, um sich vor dem Herrn einzufinden. eben um Rapport zu erstatten. Und auch der Widersacher, ich in Klammern, der Neinsager, der Satan, der Anti, der Menschenfeind, alles Synonyme für dieses Wort. Auch der Widersacher kam in ihrer Mitte, der Mitte der Göttersöhne. Und der Herr sprach zu dem Anti, dem Satan, woher kommst du? Der Anti, der Menschenfeind, antwortete, vom ziemlich zielgerichteten Durchstreifen der Erde und vom Umherziehen auf ihr, das heißt auf einer ganz bestimmten Region. Und der Herr sagte zum Satan, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es gibt keinen wie ihn. Einen Mann, so rechtschaffen und aufrecht, so gottesfürchtig und das Böse meidend. Da antwortete der menschenfeindliche Widersacher dem Herrn und sagte, genau die Region, wo der wohnt, habe ich heute beobachtet. Glaubst du wirklich, Hiob ist so gottesfürchtig, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten? Hast du nicht selbst... Der Angriff gegen Gott. Hast du nicht selbst ihn und seine Familie und alles, was er hat, schützend umgeben, umhegt, gepflegt? Du bist es doch, der das Werk seiner Hände gesegnet hat, sodass sein Besitz sich dammbruchartig im Land ausbreitet, das Land geradezu überschwemmt. Wie soll man da nicht gottesfürchtig sein? Glaub mir, das wird sich ganz schnell ändern. Streck nur einmal deine Hand gegen Hiob aus. Nimm ihm doch mal weg, was er hat. Du wirst sehen, Hiob wird dir ins Angesicht fluchen. Da sagte der Herr zum Satan, dem Neinsager, okay, alles, was er hat, lege ich in deine Hand. Mach damit, was du willst. Nur gegen Hiob selbst strecke deine Hand nicht aus. Und so geschah es eines Tages, als Hiobs Söhne und Töchter nach dem Opfer, das Hiob für sie gebracht hatte, wieder im Haus ihres ältesten Bruders speisten und fröhlich Wein tranken. Da kam plötzlich, völlig außer Atem, ein Bote zu Hiob und sagte, Herr, deine Rinder waren gerade beim Pflügen und die Esel weideten friedlich im Schatten der Bäume. Da überfielen uns feindliche Sabäer und trieben die Tiere fort und die Arbeiter haben sie erschlagen mit ihren scharfen Schwertern. Nur ich bin entkommen, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein Zweiter und keuchte. Herr, ein alles vernichtendes Feuer fiel vom Himmel und brannte unter den Schafherden und Hirten und fraß sie. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein Dritter und rief. Herr, unsere Feinde, die Chaldäer, kamen mit 3 Stoßtrupps, sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggetrieben. Deine Knechte haben sie mit ihren scharfen Schwertern erschlagen. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Noch redete der, da kam ein Vierter und schrie, Herr, deine Söhne und Töchter speisten und tranken fröhlich Wein im Haus ihres ältesten Bruders. Da fiel ein gewaltiger Orkan jenseits der Wüste auf die 4 Ecken des Hauses. Das stürzte ein und begrub die jungen Leute unter sich, dass sie alle starben. Nur ich bin entkommen, ich allein, um es dir zu berichten. Der himmlische Anti, der Satan, hatte mit dem Allmächtigen eine Wette abgeschlossen, um ihn zu bezwingen. Die Logik dieser Wette war klar. Hiob, ein schwacher Mensch, behandelt Glaube und Frömmigkeit nicht anders als die andere. Sie sind für ihn eine Geschäftsbeziehung zu Gott, eine, die sich lohnt, wenn sie funktioniert. Sie funktioniert, wenn Gott auf menschliches Wohlverhalten mit göttlicher Belohnung reagiert, die Gesundheit bewahrt, den sozialen Status erweitert, den Arbeitsplatz sichert, die Lohntüte mit inflationsübersteigender Lohnerhöhung segnet und die Kinder in die Fußstapfen der Eltern treten lässt. Funktioniert dieses Geschäftsverhältnis nicht mehr, erlebt also der Fromme, dass sich seine Gottesfurcht nicht mehr bezahlt macht, weil der Allmächtige sich erlaubt, sich nicht fremdbestimmend zu sein, vielmehr der Allmächtige zu bleiben, der sich die Freiheit nimmt, sich nicht von einer religiösen Logik,
fremd bestimmen zu lassen, dann sucht sich der Fromme ganz schnell einen anderen Geschäftspartner seiner Frömmigkeit. Das ist die jahrtausendelange Erfahrung des Satan, des menschenfeindlichen Neinsagers im Himmel. Und er ist fest davon überzeugt, so wird auch Hiob reagieren. Auch bei Hiob wird es so sein, wie überall und alle Zeit. Glück weg, Glaube weg. Wetten das? Gott hingegen ist vom Gegenteil überzeugt. Was er von Hiob hält, hat er ja in aller Klarheit seinem dienenden Geist, den himmlischen Anti wissen lassen. Aber bitte, wenn der es wünscht, ich, der Allmächtige, lasse mich auf die Herausforderung ein. Ich entziehe meinem Knecht Hiob nicht das Vertrauen. Ich weiß, der wird weiterhin tam sein, mit ungeteiltem Herzen zu mir stehen. Hiob wird mir die Treue halten. Wetten das? Top, die Wette gilt. Weil Jahwe ein unerschütterliches Vertrauen in Hiobs Tamsein hat, in Hiobs geistliche Integrität, erlaubt er dem Satan, Hiob in eine lebensgefährliche und bedrohende Lebenskrise zu stürzen, in abgrundtiefe Dunkelheiten menschlichen Leides. Wie? Das darf sich der Satan selber ausdenken. Und er denkt sich wirklich was aus, was ganz Spezielles, etwas, das mit Sicherheit funktionieren muss. Was Hiob schon in die Knie zwingen wird. Warte nur, Hiob. Ja, warte nur. Pass auf, Hiob, will ich ihm am liebsten zubrüllen. Pass auf, Hiob, da kommt was auf dich zu. Dafür brauchst du deine letzten Reserven, deiner nervlichen und seelischen Ressourcen. Warum sagt denn niemand Hiob Bescheid? Ohne Vorwarnung wird kein Mensch einen solchen Tsunami an Schicksalsschlägen verkraften. Gibt es denn niemanden, der Hiob vorbereitet? Und Gott? Warum gibt er seinem Liebling keinen Fingerzeig, kein Traum oder sowas ähnliches? Ja, Gott vertraut Hiob so gewaltig, dass er es ihm, dem schwachen Menschen, zutraut, mit der Krise, die ihm bevorsteht, alleine fertig zu werden. Er gibt ihm nicht den entscheidenden Tipp, dass sich jetzt ein dunkles, unheimliches Gewitter über seinem friedvollen, harmonischen Leben zusammenbraut. Und so bricht denn der Tsunami, ohne dass ein Vorwarnsystem eingeschaltet wurde, über Hiob herein. Mitten in die größte Ahnungslosigkeit eines Menschen, der bisher nur ein Leben im Glück der Geborgenheit Gottes kannte. Der Tsunami dauert nur 2 Minuten, genauso lange wie die 4 Hiobsboten brauchen, um Hiob jeweils in 2 Sätzen über den Verlust seines Wirtschaftsimperiums zu informieren. Und als tragischer Tiefpunkt Hiob mit dem Tod seiner 10 Kinder zu konfrontieren. Dahinter steckt Absicht, satanische Absicht. Dafür hat der Satan jeweils nur einen einzigen überleben lassen, damit Hiob auf jeden Fall über sein Unglück informiert wird. Ganz bewusst verteilt der Menschenfeind die Schicksalsschläge nicht auf kleine, verdaubare Häppchen in unterschiedlichen Zeiten vermittelt, sondern komprimiert ungeheure Ereignismassen auf diesen einen Augenblick der Nachrichtenübermittlung. Und so wird ein ahnungsloser Hiob unvermittelt von der geballten Ladung unterschiedlicher Katastrophen mit voller Wucht getroffen. Die Aufbauarbeit eines langen Lebens in einem Augenblick vernichtet. von der Höhe gesellschaftlicher Anerkennung und Achtung plötzlich hinabgestürzt in die dunkelsten Tiefen des sozialen Nichts. Und im Alten Orient ist Hiob jetzt ein Ausgestoßener, ein Paria der Gesellschaft. Aus der hoffnungsvollen Erwartung als zehnmaliger Vater, aus der hoffnungsvollen Erwartung einer vitalen Zukunft und des menschlichen Gedenkens über den Tod hinaus, gesichert durch 10 gesunde erwachsene Kinder, aus dieser hoffnungsvollen Erwartung brutal hinausgestoßen in das verzweifelte Vergessensein, ins Nirvana der Geschichtslosigkeit, der Kinderlosigkeit und der Kinderlosen. Wer keine Kinder mehr hat, ist in der nächsten Generation vergessen. Davor hat der alttestamentliche Mensch Angst. Und hinter allem lauert, ohne dass Hiob es weiß, ein himmlisches Wesen, dem er weit unterlegen ist. Der Widersacher, der Anti, der himmlische Neinsager und Menschenfeind, er wartet auf Hiobs Reaktion. Wartet darauf, dass Hiob sagt, wenn das ein Gott der Liebe sein soll, da kann er mir gestohlen bleiben. Auf solch einen Gott kann ich gut verzichten. Das Perfide an der Geschichte aber ist, Hiob hat keine Ahnung, worum es in Wahrheit geht. Hiob hat das Gespräch zwischen Gott und seinem dienenden Wesen, dem Satan, ja gar nicht mitbekommen. Wenn Hiob wüsste, was alles auf dem Spiel steht, wenn er wüsste, es geht gar nicht um mich, es geht um Gott, es geht um seine Ehre, ja um das Gottsein Schaddais, dann würde er sich vielleicht in Acht nehmen. Dann würde er vielleicht die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, Herr, ich finde das zwar ziemlich unverständlich, dass du deinen Streit mit dem Satan auf meinem Rücken austrägst, aber schön, wenn es denn sein muss, um des höheren Zieles willen, dass du Gott bleibst, möchte ich dir keine Schande machen. Du kannst dich auf mich verlassen. Aber Hiob bekommt keinen Einblick in die himmlische Bühne. Er hat keine Ahnung, dass es von seiner Reaktion abhängt, ob Gott seinen Platz einem anderen räumen muss oder nicht. Hiob sieht nur den Zerbruch und versteht 0,0. Er sieht nur seinen persönlichen Verlust, die persönliche Katastrophe, mit der muss er fertig werden. Und man hält geradezu den Atem an. Wie wird Hiob reagieren? Wird er der Herausforderung gewachsen sein? Wird er Gottes Vertrauen in ihn bestätigen? Oder wird er in die Knie gehen? Sein ungeteiltes Herz, seine Solidarität mit Gott preisgeben und Gott fluchen, ob der Schwere seines Schicksals. Und Hiob stand auf, zerriss sein Obergewand und schor sein Haupt, heißt es in Vers 21. Hiob ist Orientale. Und er gehört in die Antike, das heißt in eine alte, ganz andere Kultur als wir heute. Wir denken vielleicht, Hiob, bist du verrückt? Jetzt, wo du nichts mehr hast, wo du arm bist wie eine Kirchenmaus, jetzt zerreißt du auch noch dein letztes kostbares Gewand, das Obergewand. Wie kannst du nur so blöd sein? Hast du noch nicht mal was zum Zudecken in der Nacht? Aber Hiob denkt nicht an sein letztes kostbares Gewand. Hiob trauert. Und Hiob weiß, was sich gehört, wenn ein Mensch trauert. Wahrscheinlich hat er auch noch Asche oder Erde auf seinen geschorenen Kopf gestreut, hat sich grobes Sacktuch um den Leib gewickelt, den Bart gerauft und längere Zeit keine Nahrung mehr zu sich genommen. Das gehört sich so im alten Orient. Hiob praktiziert einfach nur die üblichen und vorgeschriebenen Trauerriten. Er hält sich an seine Tradition. Das ist noch nicht kein Ausdruck von Glaube oder Unglaube. Und das heißt, wir sind genauso schlau wie vorher. Immer noch wissen wir nicht, was Hiob denkt. Genauso wenig wie übrigens der Satan, der in der himmlischen Welt darauf lauert, was Hiob tut. Ob er Gott verflucht und ihm, dem Widersacher, so den Weg frei macht, einen Gott, der sich in seinen Menschen getäuscht hat, von dessen Thron zu verdrängen? Spannend, spannend. Vor allem, weil der Vollzug der Trauerriten eine Menge Zeit in Anspruch nimmt. Damit spannt Hiob, ohne es zu wissen, alle auf die Folter, die im Gegensatz zu ihm Bescheid wissen. Auch im Gegensatz zu uns, den Lesern der Hiob-Geschichte. Wir kriegen ja Einblick in die himmlische Szene, in das Gespräch Gottes mit Hiob. Aber Hiob hat davon ja gar keine Ahnung. Was wird Hiob als nächstes tun? Wird das erkennen lassen, wie er sich entscheidet? Ob für oder gegen Gott? Und Hiob warf sich auf die Erde nieder und betete an. Endlich. Das ist eindeutig. Wenn Hiob sich auf die Erde niederwirft, dann macht er damit im alten Orient jedem deutlich, ich unterstelle mich meinem Gott. Eben dies sagt dann die zweite Hälfte des Satzes. Er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Nein, Hiob hat Gott nicht preisgegeben. Er erkennt ihn weiterhin als seinen Herrn an. Aber müssen wir fragen, was ist das für eine Anerkennung? Eine zähneknirschende, eine hündisch feige, die das Leid und die Trauer verdrängt? Eine Anerkennung aus Angst vor noch mehr Unheil? Eine resignierte Anerkennung? Oder eine schicksalsergebene, die Gottheit will also, da kann man nichts machen. Zu der Tat der Unterordnung unter Schaddais Willen und Walten muss also noch das Wort hinzutreten, das die Tat interpretiert, die Tat eindeutig macht. Erst dann lässt sich sagen, wer wirklich die Wette gewonnen hat, der Allmächtige oder sein Widersacher, der Satan, der Neinsager. Ich will hier noch einmal ganz kurz sagen, das Wort Widersacher ist eigentlich die wörtliche Übersetzung des Wortes Satan. Satan behandeln wir immer als Eigennamen. Aber das ist ein Sachwort. Das kann Prozessgegner sein oder in der Beratung jemand, der einen anderen Vorschlag macht. Und hier in diesem Fall ist auch kein Name, bezeichnet auch nicht explizit den Teufel, sondern es bezeichnet ein himmlisches Wesen, das Gott Widerstand leistet. Hiob macht seine Tat der Unterwerfung eindeutig. Nackt, sagt er, bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt kehre ich dahin zurück. Jahweh hat gegeben, Jahweh hat genommen, der Name Jahwes sei gepriesen. Das ist der entscheidende Satz, der zeigt, dass Hiob weiterhin mit ungeteiltem Herzen bei seinem Gott ist, dass er tam ist. Der Menschenfeind, der himmlische Neinsager, hat sich mit seinem Nein gegenüber Hiobs Aufrichtigkeit geirrt. An seinem Misstrauen ist er gescheitert. Das leichtsinnige, naive Vertrauen, mit dem sich der Allmächtige allen Risiken menschlicher Schwäche Hiobs ausgesetzt hatte, dieses Vertrauen hat die Oberhand behalten. Gottes Vertrauen hat sich als tragbar erwiesen. Hiob ist tam, ist Gott treu geblieben. Seine geistliche Integrität hat Jahweh als den wahren Gott bestätigt. Hier eine ganz kleine Nebenbemerkung. Darauf kommt es an. Hiob ist Gott treu geblieben. Er stellt sich zu Gott. Mit keinem Wort wird gesagt, Hiob hat inneren Frieden gehabt. Mit keinem Wort wird gesagt, Hiob hat keine Angst mehr gehabt. Mit keinem Wort wird gesagt, was Hiob fühlt. Es wird nur gesagt, und mehr erwartet Gott nicht von ihm, dass er sich weiterhin zu dem Gott stellt, den er nicht versteht. Mehr nicht. Mehr erwartet Gott nicht. Keine guten, liebevollen, positiven, tiefen Gedanken über diesen Gott, sondern nur, dass Hiob sich zu Gott stellt. Und damit bleibt Hiob Gott und sich und seiner Frömmigkeit treu. Habt ihr gut zugehört? Habt ihr gehört, was Hiob sagt und vor allen Dingen, was er nicht sagt? Hiob sagt nicht, Jahwe hat gegeben und so ein Mist, Scheimonig, der Satan hat's mir genommen. Genau das sagt Hiob nicht. Gott hat's gegeben und der Satan hat's genommen. Hiob sagt, Gott hat's gegeben und derselbe Gott, der es gegeben hat, hat es auch wieder genommen. Auch im Unglück weiß sich Hiob in der bewahrenden Hand seines Gottes. Und das ist für ihn vielleicht der größte Trost, dass das Unheil, das er erfährt, ihn nicht der Hand des Widersachers ausliefert. Versteht ihr? Das Unheil, das Hiob erfährt, das weiß Hiob, hat mich nicht der Hand des Widersachers Gottes ausgeliefert. Sondern ich befinde mich nach wie vor in Gottes Obhut. Auch wenn alles in meinem Leben so schrecklich irrational ist und ich meinen Gott im Augenblick absolut nicht verstehen kann. Daran, dass der Gott, der mein Glück zerschlagen hat, die Regie über mein gebrochenes Leben nicht abgegeben hat. Auch nicht an einen Teufel. Daran hält Hiob hier unbeirrbar fest. Und weil er daran festhält, dass Glück wie Unglück aus Gottes Hand kommen, kann er sagen, der Name Jahwes sei gepriesen. Für alles, was er gibt, das Positive wie Negative. Von diesem übermenschlich scheinenden Gotteslob aus erhält auch der urweisheitliche Satz, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen und nackt kehre ich dahin zurück, seine Aussagekraft. Dieser Satz ist eine altbekannte weisheitliche Wahrheit, die wir im Sprüchebuch und im Psalm nachlesen können. Nackt bin ich aus dem Schoß meiner Mutter gekommen. Nein, wie heißt es? Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt kehre ich daraus zurück. Früher, als ich Kind war, sagte man auf Berlinisch über Frauen, die keine Aussteuer bzw. keine Mitgift in die Ehe mitbrachten. Die kam mit nichts als eben Hemde auf dem Leib in die Ehe. Mit nichts als eben Hemde auf dem Leib. Hiob weiß, er kam noch nicht mal mit einem Hemdchen auf dem Leib in dieses sein Leben. Nichts hatte er mitgebracht, nackt kam er. Sein unermesslicher Reichtum, seine Frau, seine Kinder, seine Sklaven, alles war ihm von Gott anvertraut worden. Das alles gehörte ja nicht ihm, sondern dem, der es ihm gegeben hatte. Auf nichts konnte er vor Gott einen Anspruch erheben. Er war nur der Besitzer. Gott war immer der Eigentümer geblieben. Ich bin Hauseigentümer und habe eine Etage vermietet. Mein Mieter ist der Besitzer dieser einen Etage. Ich bin der Eigentümer. Ich bin der Eigentümer auch der Wohnung, die ich vermietet habe. Der Mieter ist niemals der Eigentümer seiner Wohnung. Der ist immer nur der Besitzer. Hiob ist nie der Eigentümer all seiner Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Die bleiben immer Gottes Gaben. Hiob ist nur der Besitzer. Gott, der alleinige Eigentümer. Und wenn er denn dermaleinst das Zeitliche segnen würde, um die Welt der Lebenden zu verlassen, dann könnte er eben nichts von dem, was Gott ihm anvertraut hatte, mitnehmen. Es war ja alles nur von Gott geliehen. Er hatte es verwaltet. Er hatte es gestaltet. Und das sehr gekonnt und sehr erfolgreich. Aber wenn er am Ende die Bühne des Lebens verließe, würde er das alles wieder zurückgeben an den, der es ihm gegeben hatte. Ihm, einem Baby, das noch nicht mal mit einem Hemd auf dem Leib die Bühne des Lebens betreten hatte. Ebenso nackt, wie er auf die Erde gekommen war, würde er sie wieder verlassen. Diese riesengroße Freiheit seinem Besitz gegenüber hat ihre Qualität nicht darin, dass Hiob etwas völlig Neues, etwas noch nie Dagewesenes tut. Hiobs Loslassen entspricht vielmehr, ich habe es schon angedeutet, gängiger weisheitlicher Theologie. Prediger 5, Vers 14, Psalm 49, Vers 18, da kann man es nachlesen. Genau diesen Satz. Das Besondere an Hiob ist, dass er eine theologische Überzeugung aufnimmt, dass er sie hat und dass er sie umsetzt, lebt. Und zwar dort, wo sie ihn etwas kostet. Das ist das Besondere, dass er seine geistliche Einsicht umsetzt, da wo sie ihn was kostet. Der Satan stellt ja Hiobs Aufrichtigkeit und Echtheit in Frage. Hier ist Hiob echt. Er lebt, was er bekennt. Er vertraut darauf, dass Gott es mit ihm gut meint, auch wenn er im Augenblick gerade das Gegenteil erlebt. Er vertraut trotzdem auf Gott. Er bleibt ganz bei seinem Gott, von dem er bisher so viel Gutes erfahren hat. Als Gott ihm das Gute wegnimmt, streicht er dieses Gute nicht einfach durch, sondern er lässt es bestehen. Er sagt, auch redet er von dem, was Gott ihm alles gegeben hat. Er erklärt das Gute, was Gott ihm gegeben hat, nicht als irrelevant. Nicht enttäuscht oder resigniert gibt Hiob seinem Gott, was er ihm genommen hat, sondern in einer großen Freiheit. Damit will Hiob Gott ganz bewusst ehren, dass er Gott von sich aus das gibt, was Gott ihm nimmt. Der Name Jahweh sei gepriesen. In diesen Kapiteln spielt der hebräische Autor mit einem Wort, das eigentlich segnen heißt. Der Satan sagt, Shaddai, Allmächtiger, pass mal auf, wenn du Hiob sein Reichtum nimmst und sein Glück, dann wird er dich ins Angesicht segnen. Vor Gott wagt er das Wort Fluchen nicht auszusprechen. Das nennt man Euphemismus. Für etwas Schlechtes was Gutes sagen. Er sagt segnen und meint Fluchen. Und als Hiob schließlich sagt, der Name Jahweh sei gepriesen, verwendet er auch das Wort segnen. Der Name Jahweh sei gesegnet. Aber der Mensch kann Gott nicht segnen, im Alten Testament nicht. Wenn das Wort segnen von Gott verwendet wird, dann müssen wir es mit segnen übersetzen. Gott segnet. Wenn das Wort segnen, Baruch, der Gesegnete, von einem Menschen zu Gott hingesprochen wird, dann heißt es immer, Gott preisen. Der Mensch segnet Gott nicht, er preist Gott. Und das Preisen Gottes wird eigentlich mit dem Begriff segnen ausgedrückt. Ja. Von daher, für nächste Mahlfeier für euch, ist korrekt zu übersetzen, nicht der Kelch der Segnung, den wir segnen, hat Paulus nie versucht, auch nie gewagt, sondern der Kelch des Lobpreises, für den wir Lobpreisen, Gott preisen. Das ist in dieser Richtung gemeint. Vom Menschen zu Gott segnen ist immer Lobpreisen. Der Name Jahweh sei gepriesen. Der Satan meint, er wird dich fluchen, wenn er segnen sagt. Und Hiob meint, Gott sei gepriesen, wenn er segnen sagt. Total faszinierend, diese Sprache. Ich finde es erstaunlich, was Hiob uns zu sagen hat. Auch wenn wir nicht sein Schicksal teilen. Hiob sagt uns, du, Gott vertraut dir mehr, als du glaubst. Und Hiob fragt uns, hast du mal schon zu denken gewagt? Vielleicht ist die Krise in meinem Leben ein Ausdruck von Gottes Vertrauen zu mir. Das ist eine ganz andere Frage als die, die wir stellen, ob Gott uns bestraft. Vielleicht ist die Krise in meinem Leben ein Ausdruck von Gottes Vertrauen zu mir. Vielleicht ist Gott gerade dabei, mir das Vertrauen entgegenzubringen, dass ich meine Angst, der Bedrohung nicht gewachsen zu sein, in der Gemeinschaft doch mit ihm bewältigen kann. Dadurch, dass ich einfach ungeteilt mit ihm sein will und das er noch bin. Hier nochmal, ich muss nicht mutig sein, ich muss nicht angstfrei sein, ich muss nicht Frieden haben. Nur ich bleibe bei dir, wie du bei mir bleibst, weil du mir vertraust, dass ich es schaffe. Verstehst du? Damit gewinnst du eine ganz andere Sicht, als wenn du dich ängstlich fragst, au Backe, wofür will mich Gott jetzt bestrafen, dass meine Freundin mit mir Schluss gemacht hat? Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen, dass ich die Arbeit verliere? Oder dass Gott mir den wichtigsten Menschen aus meinem Leben reißt? Nein, es stimmt einfach nicht, dass gute Zeiten ein Ausdruck von Gottes Nähe und Zuneigung zu dir sind. Schlechte Zeiten hingegen ein Ausdruck von Gottes Missfallen mit dir oder ein Ausdruck einer Abwendung von dir. Das machen alle Religionen so. Die Bibel redet anders. Hiobs Geschick zeigt uns etwas anderes. Und Gott will, dass wir dieses andere ernst nehmen. Dunkle, unverständliche Zeiten können gerade ein Zeichen dafür sein, dass Gott dir ein besonderes Maß an Vertrauen und geistlicher Stärke zutraut. Dass er ein ganz großes Vertrauen gerade jetzt in dich setzt. Und zweitens, für Hiob war klar, alles, was ich mir in meinem Leben erarbeitet habe, alles, was ich mir als Besitz erworben habe und nun habe, das habe ich als Gabe, die Gott mir leihweise zur Verfügung gestellt hat. Alles nur geborgt. Ich lebe auf Pump. Wenn der Geber es zurückhaben will, okay, dann gebe ich es ihm zurück. Lässt sich leichter sagen und denken als leben, ich weiß. Und hier entsteht für uns eben eine Wahnsinnsherausforderung. Als was betrachte ich, gehe mal ins Kleine, meinen CD-Player, mein Laptop, mein Arbeitslohn, meine Zeit, meine Kinder. Ich sage das ganz bewusst als Vater, als was sehe ich meine Kinder? Ich sehe zwei Möglichkeiten einer Fehlhaltung. Ich hatte mal einen Schüler, er war ein ganz, ganz lieber Mensch und eigentlich ein ganz großes Vorbild im Glauben. Aber der hat eine Schwäche gehabt. Er war nicht in der Lage, wenn Gott ihm Geld zuschusterte und zur Verfügung stellte, durch irgendeine überraschende Spende, dass er dieses Geld für sich behielt. Das konnte er nicht. Er musste es quasi, fast war es wie ein Zwang, immer weitergeben an andere. Er konnte nicht sagen, danke Herr, ich nehme es dankbar an, ich gehe mit meiner Frau jetzt essen. Dann sah er all die vielen, die weniger hatten als er und hat es weitergegeben. Andere Leute sind nicht so, nicht ganz so sensibel. Auch sie haben ständig Schuldgefühle, wenn sie denn tatsächlich mal was Schönes einkaufen, wenn sie sich was leisten. Sie leisten sich was, jawohl, aber sie denken sich, eigentlich darf ich das gar nicht. Und dann freuen sie sich auch nicht mehr darüber und können es nicht mehr genießen, was sie sich da gekauft und geleistet haben. Denen kann ich nur sagen, Mann, nun trau dich doch einfach mal zu akzeptieren, was Gott dir gibt. Wenn Gott dir etwas schenkt, dann will er offenbar, dass du es hast. Hiob hatte es auch. Er gebrauchte es ja. Gott will nicht notwendig, dass andere es haben. Nimm es doch an. Gönn dir, was Gott dir gönnt. Bitte, kleine Nebenbemerkung, das habe ich jetzt nicht denen gesagt, die nicht loslassen, nicht abgeben können. Fehlhaltung 2, wir können nicht loslassen. Und das gilt jetzt nicht denen, die nicht nehmen können. Paulus schreibt einmal an Christen in Korinth, okay, genießt das Leben, nehmt alles, was Freude macht, was Gott euch zur Verfügung stellt. Geld, Besitz, eheliche Liebe, Reichtum und überhaupt alles, was Freude macht. Alles, was man in dieser Welt genießen kann. Aber, so sagt Paulus dann, habt alles, als hättet ihr es nicht. Dieses schwierige Wort, habt alles, als hättet ihr es nicht. Und damit will er sagen, bindet euch nicht an Hab und Gut dieser Erde. Klar, gebraucht in großer Freiheit die Gaben, die euch Gott zur Verfügung stellt. Aber ihr sollt sie besitzen, nicht sie sollen euch besitzen. Könnt ihr loslassen? Könnt ihr? Hiob konnte loslassen. Selbst unter härtesten Bedingungen stellt er seine Freiheit gegenüber seinen Besitz unter Beweis. Ein unangenehmes Beispiel für jemanden, der mich nicht loslassen konnte, war einer meiner Professoren in Berlin. Hat man einfach mal diesen Status erreicht, Professor zu sein, dann ist das ja für die meisten nicht genug. Man vergleicht sich wieder mit den anderen Kollegen. Und man gilt etwas, wenn man sagen kann, bei mir haben 25 Leute promoviert. Und darum wollte er sich mit einer Promotion von mir schmücken und hat mir alle Wohltaten vorne und hinten reingeschoben, nur damit ich bei ihm promoviere. Ich habe mich eingefärbt gefühlt von diesen Zuwendungen und von dieser Aufmerksamkeit dieses Mannes. Er wollte mich krallen. Er hat mir nicht Gutes getan, damit es mir gut geht, sondern damit ich ihm damit diene. Und sowas ist auch bei Eltern bekanntlich immer wieder gang und gäbe, allerdings dort anders motiviert. Da ist ja was gewachsen. Eine Mutter hat erst mal 9 Monate lang ein Kind im Bauch und dann zieht man die Kinder fast 15, 20 Jahre groß, hat eine Beziehung zu ihnen. Ich weiß, wie schwer es uns gefallen ist, vor allen Dingen meiner Frau, unsere 4 Kinder aus dem Haus gehen zu lassen. Das war immer ein schmerzhaftes Losreißen von sich selbst. Ja, wir haben etwas von uns abgerissen. Das hat wehgetan. Das war auch ein Stück Vertrauen, dass wir unsere Kinder ihren Weg gehen ließen. Kann ich loslassen, mein Kind? Kann ich einmal aufhören damit, ihm Ratschläge zu geben und zu sagen, vergiss nicht und so weiter und ihm gute Tipps zu geben, damit es gut durchs Leben kommt? Kann ich ihm vertrauen, dass mein Kind das selber kann? Wir können uns als Eltern in einem gewissen Maß auf diese Dinge vorbereiten. Das haben meine Frau und ich es auch versucht. Wir haben es trainiert, unsere Kinder schon bevor sie das Haus verlassen, abzugeben, freizugeben. Es hat manche Diskussionen darüber gegeben, die haben auch uns gut getan. Es ist eine bleibende Aufgabe, dass wir Eltern es einüben, unseren Kindern Vertrauen entgegenzubringen, sie loszulassen, statt sie zu krallen. Eines Tages werden sie ihren Weg gehen müssen und sie gehen ihren Weg. Wir zerschlagen lediglich Porzellan, wenn wir versuchen, sie festzuhalten. Seine Kinder haben, als hätte man sie nicht. Und der Gedanke des Einübens, damit man es nachher kann, ist mir hier sehr wichtig. Und den will ich zum Schluss noch, mit dem will ich abschließen. Es ist ja eigentlich mit allem so, was Gott uns gibt. Auch mit allem materiellen Besitz. Nicht anders, als es Hiob formuliert. Es ist ja auch bei uns nackt. Bin ich aus dem Schoß meiner Mutter gekommen, nackt kehre ich wieder dahin zurück. Und dann lässt Hiob von sich aus das los, was er sowieso nicht halten kann. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass Hiob gibt, was Gott ihm genommen hat. Willentlich an Gott zurückgibt. Nicht zähneknirschend, nicht verbittert, nicht resigniert, sondern in einer bewussten Entscheidung, Gott als den Herrn über sein Leben anzuerkennen. Und das war bei uns genauso. Ist Gott mein Herr, dann kann ich meine Kinder unter seine Regie stellen. Das war für uns der Hauptgrund, unsere Kinder ziehen zu lassen. Auch ihre Wege gehen zu lassen, die uns manchmal nicht so schmeckten. Aber die ihre Wege waren. Dazu morgen noch etwas. Diese Unterordnung unter den souveränen Gott ist Hiobs Souveränität im Umgang mit seinem Leben. Souverän gibt er seinem Gott zurück, was der ihm zur Verfügung gestellt hat. Warum sollten wir nicht Ähnliches einüben, jetzt schon loslassen, was wir sowieso nicht festhalten können? Oder, mit Paulus formuliert, das wir haben, als hätten wir nicht. Ich will hier nochmal das Lied aufgreifen, an das ich schon angedeutet habe von Manfred Siebald. Was wir so fest in Händen halten, ist alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück an ihn. Aber wie soll das geschehen? Und geben es zurück an ihn. Vielleicht so, dass ich etwas Wichtiges aus meinem Besitz loslasse und es einem anderen Menschen schenke. Und hier drängt sich für mich immer in diesen letzten Wochen und Monaten, seit Mitte September, drängen sich die vielen, vielen Menschen auf, die in unserem Land jetzt leben, die unter Umständen frieren. Gewiss, manche kommen aus mit falschen Motiven hierher. Aber da bietet sich eine große Gelegenheit und ganz, ganz viel Arbeitsfeld und Übungsfeld an, dass wir Dinge loslassen. Heute Morgen dachte ich noch, da geht den Pullover, könntest du eigentlich weggeben. Ah nee, da denke ich so dran. Hab so viele gute Erinnerungen. Und da habe ich selber geschenkt gekriegt. Dachte ich, meine Güte, kann ich nicht auf einen Pullover mehr verzichten? Kann ich mit einem Pullover weniger leben? Auch wenn das mein Lieblingspullover ist. Ja, das ist mir wichtig, dass nicht der Bereich der Asylanten aus Afrika und Asien eine Art Müllhalde wird für Sachen, die wir nicht mehr gebrauchen können, die wir eigentlich wegwerfen wollen. Wenn wir uns vor Gott von einzelnen Teilen dessen lösen, was er uns zur Verfügung gestellt hat, dann meint das Sachen, die uns unter Umständen wichtig sind. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Pause von 2 Minuten, das ist länger als man denkt, einlegen, damit sich jeder von euch überlegt, was könnte das sein? Was könnte ich konkret, da müssen wir nicht jetzt Asylbewerber sein, was könnte ich konkret loslassen? Oder wie muss ich mein Kind loslassen? Oder was auch immer. Irgendetwas, von dem ich weiß, ich muss es haben, als hätte ich nicht. 2 Minuten. So, einen letzten Gedanken, 2 Sätze oder 3. Mir geht es nicht darum, ich finde es gut, dass man was konkret macht, aber es geht nicht darum, auf irgendetwas nur zu verzichten, Menschen, Sachen, Lebensentwürfe, sondern ich glaube, es geht darum, dass wir vor Gott auf unser Eigentumsrecht an das, was wir haben, verzichten. Dass wir auf unser Eigentumsrecht verzichten. Das ist viel schwerer. Das einzuüben, darum geht es, dass wir, was wir lieb, was uns lieb und teuer ist, dass wir es nur als Leihgabe Gottes behandeln. Eben, dass wir haben, als hätten wir es nicht. Und dafür brauchen wir immer wieder Gottes Weisheit und Kraft. Und die wünsche ich euch nicht weniger, als ich sie mir wünsche. Denn ich stehe in derselben Situation wie ihr. Amen.